Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welt. Mythengelaber.
Hallo Tillmann.
Hallo Uwe.
2019 hat ein kleines Mädchen, so ganz klein war sie gar nicht mehr, in der Weltöffentlichkeit gesagt, I want you to panic.
Ja.
Und Fridays for Future war damals richtig groß und wir haben auch mal drüber gesprochen, dass wir uns sehr in diese ganze Klimasache eingelesen haben und uns tatsächlich das auch Angst gemacht hat damals. Angst im Sinne von, man weiß nicht mehr so genau, was kann man eigentlich noch, was sollte man eigentlich noch machen. Und über die Klimakrise haben wir schon gesprochen. Heute geht es ein bisschen vielleicht eher um die Reaktionen auf diesen kurzen, aber sehr einprägsamen Satz. Ich finde, daran hat man aus vielen Richtungen gemerkt, wie eng Angst und Macht zusammenhängen. Weil es war eigentlich oft so eine politische Machtfrage. Wer bestimmt jetzt den Diskurs seitdem?
Ja.
Sind es Grüne, sage ich mal ganz allgemein, oder sind es eher Konservative, die eben dagegen halten? Und bei diesem Verhältnis Angst und Macht, da ist auch immer, glaube ich, wird offensichtlich, wie viele Facetten die Angst haben kann oder eben auch die Panik. Das sind ja auch verschiedene Zustände der Angst eigentlich.
Ist Panik nicht nur einfach noch eine größere Angst?
Ich glaube, Panik ist eine Art von komplettem Kontrollverlust, indem man eben in eine panikartige Situation verfällt, die sich dadurch kennzeichnet, dass man wirklich auch, also
körperlich Reaktion, genau, man atmet und die ganz schnell, hat Herzrasen und kann eigentlich zu nichts mehr entstehen.
Und dass auch das rationale Denken ausgesetzt wird.
Ja, deswegen ist das immer also ein Problem mit.
Es gibt zum Beispiel diese Massenpanik, den Begriff.
Ja.
Ne? Und da ist so festgestellt worden, dass eben man eigentlich sich nicht mehr an rationalem Verhalten orientiert, sondern eben nur noch sieht, was machen die anderen, zum Beispiel die rennen da alle durch diese Tür und dann gar nicht mehr überlegt, was wäre jetzt eigentlich sinnvoll, weil wenn ich jetzt dahin renne, dann werde ich da auch übertrampelt oder die rennen mich um oder ich werde zerquetscht, sondern das quasi Teile des Gehirns aussetzen.
Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, bei Angst, glaube ich, passiert Ähnliches im Körper und auch im Kopf, dass man zumindest mal nicht mehr genau weiß, wie man sich verhalten soll. Also, dass das Entscheidungsvermögen auch eingeschränkt ist.
Ja, aber was ja klar ist, glaube ich, aber das wird. Ich habe tatsächlich irgendwie vor ein paar Tagen kurz was gelesen, kurz eine Doku angeschaut über Angst und ich habe es dann abgebrochen, weil ich es einfach zu dämlich fand. Aber da war so eine Psychologin und du wirst nicht glauben, aber die erzählt dann wirklich, also es geht so los und ich erwähne es jetzt trotzdem, weil es einfach dazugehört, dass Angst ja eigentlich erstmal was Gutes ist. Und das Beispiel ist, was sie bringt, ohne Spaß, in dieser Doku, in irgendeinem großen Fernsehsendung kommt. Ja, weil in der Steinzeit, wenn unsere Vorfahren einem Säbelzahntiger begegnet sind, ist wirklich, das sagt die, so richtig klischeehaft. Und wenn man dann Angst hat, dann rennt man halt schneller davon. Und deswegen ist es, darum geht es eigentlich immer. Dass es
dieser Fluchtreflex,
ja, und dass der diese auch mit der Angst Panik einfach, verbunden wird.
Ja.
Dass diese Angst einfach ja schon auch ihr Gutes hat. Ich will aber trotzdem nochmal zu dem davor zurück mit dem,
das Macht und Angst zusammenhängen. Und
genau, aber nochmal eins davor zurück.
I want you to panic.
Ja, und zwar also trotzdem nochmal ganz kurz auch noch drei Sätze zum Klima. Also weil wir hatten uns auch schon mal drüber unterhalten, dass ich glaube, du hast auch dieses Buch gelesen, Der unbewohnbare Planet oder so.
Ja, die unbewohnbare Erde.
Ja, und das ist schon krass, weil dann so nach zwei Drittel des Buchs kommt dann der Satz: Wenn sie es bis hierhin geschafft haben, sind sie ein sehr tapferer Leser. Und ich habe es bis
dahin. Ein Held.
Ja, ein Tapferkeit. Das fand ich schon interessant und ich möchte einfach nochmal kurz bei dem Thema kurz verweilen, weil ich finde es spannend. Ich bin deshalb, ich hatte da auch quasi Angst. Und das liegt daran, dass einfach auch so, wenn es so viele neue Informationen gibt und dann wird meine Fantasie wird angeregt und dann stelle ich mir das vor und es ist einfach auch eine große Menge an Informationen. Und dann hatte ich auch Angst, weil ich das nicht verarbeiten konnte. Und ich bewundere da immer Noam Chomsky, das ist so ein amerikanischer Intellektueller jüdischer Herkunft, der inzwischen aber in Brasilien lebt, weil er keinen Bock mehr hat auf Amerika. Und den finde ich immer so krass, also okay, der ist jetzt bald 100, da kann er auch muss er nicht mehr Angst haben um die große Zukunft. Aber der erwähnt immer so ganz entspannt, sagt er, egal über welches Thema redet, Covid. Ich habe ein Interview gelesen mit ihm über Covid. Sagt, ja, ist schlimm, aber. Und dann kommt die Gefahr von Atomkrieg und Klimawandel. Aber der ist dabei, der hat ganz offensichtlich da keine Panik und der hat gar keine Angst. Und ich glaube, es liegt bei ihm daran, dass der einfach sehr, sehr belesen ist, der liest alles, der zitiert immer die New York Times, was sie gestern geschrieben hat, kennt sich ultra aus und dadurch, dass er sich so gut auskennt und das alles weiß, die Gefahren, sich das alles komplett bewusst ist, hat er einen sehr distanzierten, also ist nicht so emotional und deswegen ist er nicht ängstlich. Also er hält, der sagt das quasi auf eine ganz unängstliche Weise und ich finde es auch mal zu wichtig zu sagen, wenn man sagt, ich habe keine Angst, dass XY eintrifft, heißt das ja überhaupt nicht, dass ich nicht glaube, dass das eintritt, sondern ich habe einfach nur keine Angst davor, weil ich irgendwie, also ich habe zum Beispiel eigentlich keine
Angst. Du hast Zuversicht.
Ja, ich habe auch keine Angst vor dem Klimawandel jetzt gerade momentan, obwohl ich mir sicher bin, dass da ziemlich viel katastrophale Dinge passieren werden. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass da richtig blödes Zeugs, wann auch immer passieren wird, aber ich habe keine Angst davor, weil ich einfach zu viel drüber nachgedacht habe. Ich habe quasi die Kontrolle darüber zurückgewonnen.
Ja, also der Zustand der Angst oder der Panik ist ja dann auch kontraproduktiv, weil das tatsächlich auch in unserem heutigen Leben oft Vorgänge sind, gesellschaftliche, politische, die wir alleine eben gar nicht beeinflussen können. Und deswegen Angst in so einem klassischen Fluchtreflex vom Säbelzahntiger mag vielleicht sinnvoll sein, dass ich halt wegrenne und wenn ich dann ums Eck bin oder auf den Baum gerettet habe, dann habe ich es halt geschafft.
Ja, weil wenn dann eine U-Bahn-Station natürlich ein Säbelzahntiger ist, was dann kennt man ja, dann ist es super, aber wenn ich Angst habe, die U-Bahn zu verpassen, ja okay, manchmal renne ich dann auch natürlich zur U-Bahn.
Ja.
Also, aber das ist halt eine ganz andere Angst.
Ja, ich finde die Angst, das hat was Irrationales letztendlich auch. Und deswegen kann man
Angst... Welche Angst? Also die vom Säbelzahntiger ja nicht. Das ist eine rationale Angst.
Ja, aber diese gesellschaftliche, politische Angst, ich nenne sie jetzt einfach mal so, ohne dass ich einen besseren Begriff hätte, die Angst, die eben soziologisch entsteht und auch wachgehalten wird.
Also es wachgehalten gibt wird,
geil. Ja, doch, es gibt ja ganz viele Debatten. Man liest auch den ganzen Tag Schreckensnachrichten, noch mehr Einwanderer,
Ja, aber die willst du ja hören.
Dann Krieg in der Ukraine, Krieg in Israel, sonstiges. Und wenn man sich nur mit diesen negativen Nachrichten beschäftigt, ja klar, dann steigere ich mich auch in so eine Angst, in so einen ängstlichen Grundzustand rein.
Ja,
genau,
aber das ist ja so, dass die meisten Menschen, also ich bin ja schon auch oft ein Kritiker von Medien, aber letzten Endes ist es so, wenn du hast da zwei Zeitungen zur Auswahl und auf der eine steht... tragischer Unfall, weil du hast ja von euch gesagt, das gibt es eigentlich einen tragischen Unfall. Tragischer Unfall auf der A7 und auf der anderen Zeitung steht alles gut in Tauberbischofsheim, dann wirst du dir das nicht die zweite Zeitung kaufen. Also der Konsument.
Weiß man, welche schnell bankrott gehen wird.
Ja, ich würde sagen, dass der Konsument schon auch mit Schuld hat. Wir wollen irgendwie eher Angst. Das ist ja wie True Crime, finde ich auch ein interessantes Thema.
Wie Sex Sells.
Angst. Ja aber ich finde es aus anderen Gründen. Also ich finde zum Beispiel True Crime so ein interessantes Thema. Das ist ja scheinbar, wird es hauptsächlich von Frauen konsumiert. Und das sind oft auch die Opfer sind weiblich. Und ich stelle es mir so vor, also ich habe das jetzt nicht irgendwie erforscht, aber ich stelle es mir so vor, dass dann sitzen irgendwelche Frauen zu Hause, hören sich einen Podcast über True Crime an und irgendwie finden sie es toll, sich vorzustellen, dass jetzt sie Opfer von so einem Verbrechen sind. Oder es gibt auch andere, die schon gesagt haben mal zu mir, dann kannst du dich darauf vorbereiten, wenn du das kennst. Aber das ist so dieses...
Das ist jetzt ein bisschen naiv.
Von wem?
Also zu denken, wenn ich genug Kriminalromane gelesen habe.
Ja, aber das hat mir schon mal jemand gesagt. Das
ist ungefähr so, wie wenn ich gucke alle Karate-Filme, die es gibt, und dann kann ich am Ende Karate.
Ja, weißt du, wie viel Fußball ich schaue? Und ich spiele immer noch nicht bei Real. Ja, natürlich, aber ich finde es schon auch interessant, dieses Angst, irgendwie turnt es einen an. Vielleicht liegt es auch daran, ich glaube, dass es sowas, wenn du jetzt was konsumierst, was dir Angst macht, vielleicht macht das Leben einfach mehr spürbar. Vielleicht ist es so.
Ja, sicherlich. Vielleicht auch deswegen Risikosportarten, wo eben ein gewisser Nervenkitzel dabei ist.
Und das ist so, du brauchst das Angst, weil du bist sonst zu, bevor ich jetzt komplett emotional flach bin, dann hole ich mir lieber. Das ist fast schon wie Borderline-Syndrom, wenn man sich ritzt. Ich spüre das Leben nicht.
Okay,
Also
das ist ein bisschen
ganz,
sehr.
Ja, das ist jetzt ganz arg weit.
Aber ich glaube, dass eben Macht und Angst zusammenhängen, weil immer dort, wo Macht durchgesetzt wird, muss auch auf der anderen Seite Angst herrschen. Angst vor dem Mächtigen oder den Mächtigen vielleicht auch im Plural, weil Angst ist ein Instrument der Macht. Und je nachdem, in welchem Regime man ist, also auch wir haben ja zum Beispiel Angst vor Strafen, eben, warum fahre ich nicht über die rote Ampel? Jetzt könnte man natürlich sagen, weil ich es moralisch verstanden habe, kategorischer Imperativ, okay. Aber ich habe halt auch keine Lust, dann irgendwie 100 Euro zahlen zu müssen. Oder also ich habe da ein bisschen...
Ja, aber es ist auch wieder
Angst. Angst ist ein bisschen viel, aber ich will es nicht. Ich will unangenehme Situationen
Weil Angst, ich muss ja überlegen, also wo ich schon, also wenn ich jetzt einfach kurz überlege, wann ich Angst habe und ja, also natürlich, doch, klar, an wo so die Ukraine angegriffen wurde. Also da hatte ich schon zwei Tage, ich habe damals wirklich mit meinem Mitbewohner darüber diskutiert, was machen wir jetzt, wenn wir wissen, in einer halben Stunde ist es vorbei und dann waren wir uns eigentlich relativ einig, dass wir uns dann noch ein Getränk gönnen. Ja, und das wurde
Ich habe auch schon die Atomraketen am Himmel irgendwie mir vorgestellt.
Genau. Und da hatte ich, das war schon auch eine gewisse Art Angst oder Unruhe, aber es ist was anderes wie, also ich hatte schon, es kommt, ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber es gibt so Situationen, vielleicht sogar, das hat oft mit Dunkelheit zu tun, du bist nachts irgendwo in einem komischen Teil von Berlin unterwegs und dann kommen dir irgendwelche fremden Gestalten entgegen und dann hast du manchmal schon
Das wäre dann aber wieder rationale Angst.
Ja, aber das ist so eine Angst, wo man, genau, das ist rationale, aber da geht mein Puls hoch. Und zum Beispiel bei diesem Ganzen mit dem Atomraketen, da geht der Puls jetzt nicht so direkt hoch. Aber dieses, also ich hatte einmal tatsächlich in Berlin so eine Situation, da hatte ich dann auch voll Herzrasen, weil ich da hatte ich echt kurz Schiss, weil ich dachte so, jetzt renne ich los.
Und das das macht dann ja auch Sinn in der Situation, ein Stück weit.
Ja, genau.
Aber ich glaube, diese nochmal gesellschaftliche Angst, die da auch politisch hergestellt wird, das ist ein Instrument, mit dem Mächtige auch spielen.
Ja, aber ich finde es dann ein bisschen
komisch. Spielen ist jetzt ein bisschen zu nett gesagt, weil dadurch, wir müssen gar nicht so weit gehen, wir können auch in der deutschen Geschichte bleiben und einfach über den Nationalsozialismus reden, wo eben Angst und Terror, also bis hin eben schon auch um den Leuten Panik dann auch zu machen, durch gängige Instrumente waren, um dieses Regime zu stützen.
Ja, also man kennt.
Und Panik ist dann natürlich wieder diese Massenpanik, das will man dann doch vielleicht eher vermeiden, weil dann sind die Menschen, dann setzt wirklich der Verstand aus und die Menschen machen Dinge, die sie vielleicht oder wo auch das Regime dann kein Interesse mehr hat, aber so einen gewissen Angstzustand zu behalten.
Das macht die Leute kontrollierbar.
Natürlich. Genau, das und schafft Kontrolle.
Also ich denke da an zwei Sachen sofort, gerade das eine ist, ich habe mal vor Jahren eine Biografie oder so eine Halbbiografie über Schostakowitsch gelesen, also russischer Komponist, der zu Zeiten Stalins halt gelebt hat. Und der hat halt irgendwann mal eine Oper geschrieben, die dann total verrissen wurde. Und es gab das Gerücht, dass Stalin selber das geschrieben hat, den Artikel. Und Stalin war scheinbar am Anfang anwesend, ist dann irgendwann gegangen, weil er es so schlecht fand. Und Schostakowitsch hatte halt immer Angst. Und dann gibt es halt in dem Buch gibt's halt diese Szene, wie er, der stand dann immer rauchend, stand er irgendwie vorm Aufzug schon oder und hatte immer den Koffer gepackt, nachts, weil er hat Angst gehabt, dass er gleich abgeholt wird. Und er wollte seiner Familie den Anblick ersparen, wie jetzt die Agenten kommen und ihn abholen. Und so hat er die ganze Zeit gelebt. Und ich finde es völlig krass, wie viel er komponiert hat. Und das Gleiche passiert eigentlich gerade ein bisschen in Amerika. Also da habe ich auch gelesen, dass es dieses, wie heißt es, Eis?
Diese Einwanderungskontrollbehörde.
Ja, dass es da auch Leute gibt, die einfach Angst haben, dass es an der Türe klopft.
Ja.
Und wenn du
Angst hast, ist letztendlich dann schon Terror
fast. Das ist Terror eigentlich.
Das ist das Grundprinzip von Terror, dass Menschen jederzeit überwacht werden können, in einer Diktatur leben, mehr oder weniger, die eben dann auch Grundrechte außer Kraft setzen kann. Und man muss es vielleicht nicht ganz so stark sehen, aber ein Stück weit ist es ja in allen Machtstrukturen vorhanden, dass ich eben Angst habe vor Konsequenzen, auch vor meinem Chef oder dass ich eben für Fehler dann einstehen muss. Also ich glaube, Macht gäbe es nicht ohne Angst.
Aber schon ein bisschen verrückt, also weil warum jetzt, du hast vorhin ihren Namen nicht erwähnt, aber es ist ja klar, um wen es geht, um Greta Thunberg.
Genau.
Ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwie mit ihrem Deal hast, dass du ihren Namen nicht erwähnen darfst. Ist eigentlich schon ein bisschen komisch, dass er es sagt, so mit dem I want you to panic. Weil eigentlich ist das ja schon ein bisschen ein negatives Menschenbild vielleicht.
Aber wie hast du es verstanden? Warum hat sie das gesagt?
Ja, weil sie hat gedacht, sonst macht halt keiner was.
Genau, und man muss erst dahin kommen, so habe ich es auch interpretiert, dass man sich das mal bewusst macht, was eigentlich gerade mit der Erde und der Umwelt passiert, um zu merken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, wir müssen echt was ändern.
Ja, aber ich finde, ich bin einfach, du weißt ja, was der Gegenentwurf ist. Also der gegenteilige Satz ist ja, von meinem Lieblingsbuch. Das ist einfach, also bei Per Anhalter durch die Galaxis gibt es, die haben da diesen Hitchhiker's Guide to the Galaxy, also diesen Reiseführer.
Don't panic.
Und da steht Don't panic. Ganz groß vorne. Don't
Stimmt. Ja.
panic. Und das ist, ich finde es genial. Also Douglas.
Aber Douglas die Frage Adams ist,
Douglas halt, Adams. Ja, ist Douglas da eigentlich Adams. Ein großer Philosoph halt. Und ich finde dieses Don't panic.
Aber das ist so ein, den Imperativ mit Panik zu verbinden. Oh. Das ist sehr, also das zu verbieten, ist sehr einfach zu sagen, aber glaube ich dann nicht umzusetzen, weil Panik ist ja nichts, was du dir einfach mal vorstellst und dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, okay, aber wenn du.
Sondern Panik ist eher was sehr Schnelles, was dich überfällt, von außen auch. Angst ist eher so ein Zustand, in den du dich reinsteigern kannst. Und Panik ist dann was, wo du auf einmal merkst, oh aber Gott, glaub, okay, es ist jetzt so krass. Also Angst kommt übrigens auch vom lateinischen Angustus, was nichts anderes als eng heißt.
Okay.
Also es ist eine Beengung, also auch körperlich, aber eben auch psychisch. Und Panik ist eher was, da kommt was von außen, das dich packt und dann dich wirklich in so einen Schockzustand versetzt, dass du nur noch
aber ich glaube, man kann es schon ein bisschen trainieren. Also man kann es schon trainieren,
sicherlich,
dass,
ja.
dass man da, also wenn man da so mantraartig ist, so
bestimmt,
okay,
ja.
wenn der Säbelzahntiger kommt, bewahre ich die Ruhe und so und dann mache ich das. Und dann kann man keine
starre in die Augen.
Ich kann, man kann da vielleicht irgendwelche Computersimulationen schon mal machen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, man kann das schon trainieren. Ja. Also ich war ja übrigens. Ich war sehr lange sehr großer Angstgegner, ja? Nee, nicht Angstgegner wie beim Fußball, gegen die verlieren wir immer. Ich war ein Gegner von Angst sehr lang. Und was mir zu denken gegeben hat, ist ein Film, über den wir auch schon mal geredet haben, bei diesem, ist das Batman Begins? Da gibt es eine Szene, wo er in so einem Loch gefangen ist. Und er kommt da nicht raus. Und er versucht immer hochzuklettern.
Nee, das ist bei im dritten Teil The Dark Knight Rises.
Okay. Und also er ist da irgendwie...
Das, aber ist, glaub,
das ist aber rückblickend, oder? Oder ist er da wirklich von dem eingespannt? Ist egal. Auf jeden Fall, der versucht, der bindet sich immer so ein Seil rum.
Ja.
Und dann versucht er da rauszuklettern und er schafft es nicht. Und dann kriegt er irgendwann den Tipp, dass er das Seil abmachen soll. Und dann schafft er es, weil dann hat er diesen Sprung, Angst.
Ja.
Den einen Sprung.
Weil sie ihm Adrenalin jetzt, gibt.
Genau. Und das fand ich ein bisschen interessant, weil davor habe ich immer gedacht... Angst ist generell schlecht, weil ich möchte ja irgendwie... Angst ist ja oft das, auch so was Zukunftsgerichtetes. Ich stelle mir schon wieder die Zukunft so voll
das
vor.
Das ist ja der biologische Effekt, der das Adrenalin, das dich dann eben auch schneller rennen lässt, schneller reagieren lässt. Deine Muskeln sind auf einmal extrem leistungsbereit, was ohne diesen Angstzustand nicht so schnell erreichbar wäre.
Ja, genau. Und ich bin natürlich auch als Daoist ein Gegner von Angst, weil... Angst ist immer irgendein Zwang, das ist mit Zwängen verbunden. Also oft hat man ja auch Angst, weil man hatte irgendwelche komischen Hoffnungen, Wünsche. Man hat irgendwie gedacht, ja, wenn ich das und das mache, dann werde ich befördert. Und dann nachher hat man Angst, dass man nicht befördert wird. Aber die Angst, die kommt ja erst dadurch, weil du schon dir eine Zukunft vorgestellt hast. Und das kannst du ja auch mit, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, du willst dich mit einer Frau treffen und willst sie daten und dann hast du nachher Angst, dass sie dir nicht antwortet oder dass sie absagt. Aber das ist auch nur, weil du schon in deinem Kopf die Vorstellung davon hattest, wie es sein wird. Und das führt ganz oft zu Ängsten. Und als Daoist sollte man ja keine Hoffnungen und Wünsche haben, so, sondern einfach im Hier und Jetzt leben. Und deswegen bin ich da. Und wer mir natürlich noch recht gibt, ist, kennst du dieses Zitat von Meister Yoda?
Welches?
Der sagt ja, dass... Angst führt zur dunklen Seite der Macht, genau. Weil aus Angst folgt Misstrauen und aus Misstrauen folgt Hass und aus Hass entsteht sehr viel Leid.
Dann ist wahrscheinlich Angst gar nicht so der richtige Begriff für unsere Gottheit heute, sondern wir müssten nochmal auf zwei andere Begriffe eingehen. Du hast vorher schon das mit diesem, wo es so ein bisschen verklärt wird, also du hast von True Crime gesprochen, was dann eben auch so ein bisschen einem dem Schauder über den Rücken laufen lässt. Man könnte das auch unter romantischer Angst verbuchen. Ich glaube, das ist wichtig für uns. Und der andere Begriff ist dann die Panik, über die wir reden.
Ja, genau. Und Panik kommt aus dem Griechischen und bedeutet?
Pan. Oder das, was Pan verursacht.
Von Pan verursacht bedeutet Panik.
Genau.
Ah, okay.
Also wenn etwas Panikos ist, dann ist es eben von Pan verursacht oder dem Pan zugehörig. Also wir reden über den Gott Pan Übrigens, um gleich mal ein sprachliches Missverständnis aus der Welt zu schaffen. Also Pan bedeutet im Griechischen alles.
Alles.
Ganz jeder alles, je nachdem. Und es gibt verschiedene Fremdwörter. Man kennt zum Beispiel den Pantheismus, also wenn man eben an alle Götter glaubt oder ja. Götter überall in der Welt zu finden sind. Es gibt Begriffe wie das Pantheon, das ist relativ bekannt. Auch in Rom gibt es ein Gebäude, das heißt, das war eben ein Tempel oder ein Heiligtum, das allen Göttern gewidmet war. Es gibt sowas wie Panorama.
Ja.
Das Panorama ist ein Aussichtspunkt, von dem aus ich alles betrachten kann.
Ganz es gibt wörtlich. Eine Pandemie.
Ja, und es gibt das Demos ist das Volk, also eine Krankheit, die über das ganze Volk herfällt.
Und es gibt noch die Panflöte.
Über die müssen wir auch noch sprechen. Dann fangen wir doch damit an.
Die Panflöte, ich denke da immer an die Anden. Und so eine Panflöte ist ja eigentlich so eine, wo so viele Rohre nebeneinander sind.
Ja, und weißt du, wie sie im Griechischen eigentlich heißt?
Sag's mal.
Syrinx.
Syrinx.
Sie ist dann eben nach dem Gott Pan benannt.
Aber ist das so eine Flöte mit so, so wo man
genau,
so hin und her schiebt? So? Also so mit mehreren Schilfrohren. Also das ist dann die...
Ja. Also der Gott Pan ist einer, der ganz viele Facetten hat. Vielleicht da passt dann wieder ein bisschen, dass er auch für alles zuständig ist. Er ist eigentlich eine Naturgottheit und zwar speziell eine Hirtengottheit, die eben auch für die Herden zuständig ist und eher in den Bergen der abgelegenen Region Arkadien. Das liegt so in Mittelgriechenland. Da kommen ganz, also in, Entschuldigung, in der Mitte der Peloponnes, dieser Halbinsel in Südgriechenland. Und in Arkadien kommen ganz viele Mythen her, da spielen ganz viele dieser bekannten Mythen. Und Pan ist eine Gottheit, die in der Natur sich aufhält, auch, aber vielleicht eher jetzt im Gegensatz zu Demeter nicht unbedingt so diese guten Eigenschaften der Natur, nur...
Aber Demeter ist ja schon eher so mit dieser, auch mit dieser kultivierten.
Genau, das und ist Pan ist unkultiviert, also so diese unbezähmte Natur.
Der Brombeerstrauch.
Ja, zum Beispiel. Oder eben der irgendein Baum, der da rumsteht in der Höhe, an dem halt die Ziegen noch fressen können, ja.
Okay.
Menschen, wenn sie das können, okay. Ich kenne mich jetzt mit Ziegennahrung nicht so aus.
Nee, ich glaube, Zirbeln wachsen, glaube ich, relativ weit oben noch.
Zirben?
Zirbel.
Zirbel, okay. Und Pan wird dargestellt, zwar grundsätzlich in menschlicher Gestalt, aber er hat eben Boxfüße, oft auch mit einem Schwanz. Ja, Beine beziehungsweise
nee, Unterfüße. An beiden Füßen, weil das ist nicht so beim biblischen Teufel, der hat ja einen, oder nicht?
Ich glaube, das... Oder okay, das also auf den Teufel müssen wir auch noch zu sprechen kommen. Der ist, glaube ich, nur bei Mephisto, beim Faust, der hat einen.
Ah, okay.
Aber es gibt auch die Darstellung...
Ja, und bei dem Comic Schindelschwinger, falls du das kennst, super Comic, da gibt es auch den Teufel, der hat auch einen.
Okay, jetzt hast du das schon vorweggenommen, wir kommen nachher nochmal drauf. Also der Teufel kommt aus... der Gestalt des Pan später, im christlich uminterpretiert. Und Pan hat noch Boxhörner oben auf dem Kopf und oft so einen Ziegenschwanz.
Ich glaube, du könntest dich gut als Pan verkleiden. Das wird irgendwie passen.
Danke.
Warum? Ich weiß nicht, aber vielleicht liegst du nur in deinen Haaren irgendwie, keine Ahnung. Und an deinem Bart, also...
Ich versuch's mal an Fasching.
Ja, mach's mal.
Und Pan wird eben als so ungezähmte Naturgottheit, aber eben oft auch als Dauergeil angesehen.
Dauergeil, was ein Wort, okay. Ja,
wollüstig.
Ja,
okay. Und ihm werden auch sehr viele Liebschaften nachgesagt.
Es kommt gut an bei den Frauen, wenn man dauergeil ist, scheinbar.
Anscheinend, ja.
Okay,
komisch. Ja, also er gibt auch so das Vorbild für diese Silenen und Satyren, die da immer beim
Dionysos
im Gefolge rumrennen.
Zum Glück gab es damals noch keine Dickpics. Sonst hätte der wahrscheinlich...
Der wird die Angst und Schrecken durch Dickpics verbreiten. Und verliebt sich dann in eine Nymphe, wie immer, Syrinx heißt die eben. Und es ist so eine ähnliche Geschichte wie die bei Apollo und Daphne. Er verfolgt sie, sie will nichts von ihm. Irgendwann gelangt sie an den Fluss und versteckt sich da und verwandelt sich in so eine Art Schilfrohr.
Ach, was
und das heißt, das heißt einfach Syrinx. Und dann nimmt er das und schneidet es ab und schneidet es in verschiedene Größen und klebt die zusammen. Und dann hat er eben diese Syrinx oder auch Panflöte.
Das ist ja völlig makaber.
Ja.
Also ich wusste es so.
Na gut, aber der Apollo hat aus der Daphne ja auch seinen Lorbeer gemacht.
Ja, aber da ist ja nicht der Baum dabei gestorben. Also das ist, so, das ist ja bloß wie, wenn ich jetzt von dir ein paar Haare abzwick und daraus
da gab es wahrscheinlich mehrere Schilfrohre noch daneben.
Naja, okay, alles klar.
Ja, aber eigentlich die gleiche Geschichte, nur ein bisschen
uminterpretiert. Syrinx heißt es.
Syrinx,
genau. Das müssen wir merken, okay. Ja.
Also Panflöte sagt man auch.
Ja, das ist, ja.
Aber ich meine, dass eine Flöte aus verschiedenen Rohren besteht.
Ja, oft besteht sie ja einfach nur aus einem Rohr. So mit, also
in einem, oder da müssen aber halt Löcher drin sein, um die Tonhöhe verändern zu können.
Ja.
Ja.
Oder halt heutzutage Klappen irgendwie. Ja, sind auch Löcher. Okay. Ja.
Genau. Das ist so die bekannteste Liebschaft von Pan. Aber auch sonst war er relativ aktiv.
Und das aber, ist das so ein richtiger Gott, weil der hat ja mit dem Olymp nichts zu tun, oder? Nee. Es ist ein Mensch, hast du gesagt.
Naja, er hat eine Menschengestalt, wie alle Götter, nur halt mit den Bocksfüßen oder Beinen und den Hörnern auf dem Kopf.
Okay, aber das ist, okay.
Also es gibt ganz verschiedene Versionen. Also väterlicherseits kann er abstammen, je nach Mythosversion von Zeus, Apollon, Hermes, Kronos.
What?
Odysseus wird auch nochmal genannt. Und wahrscheinlich noch zwei oder drei, die ich vergessen habe.
Aber Odysseus wäre ja nochmal was ganz anderes.
Ja,
und auch Kronos wäre ja auch krass.
Ja. Und mütterlicherseits wird genannt einmal Hybris, also die Göttin des Übermuts.
Okay.
Es wird genannt eine Nymphe und es wird sogar genannt Penelope, also die Frau von Odysseus. Wahrscheinlich kommt dann daher im Nachhinein.
Sind denn als alle Kombinationen möglich da? Oder ist es nur, wenn Zeus der Vater ist, dann ist es auf jeden Fall Hybris? Oder gibt es. Also, das ist so, da haben wir jetzt ja 20, was schon brutal.
Ja, ja. Und ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch mehr. Es gibt eine Version, da hat er einen Halbbruder, der heißt Daphnis. Und der ist auch ein Sohn von Hermes. Insofern ist das vielleicht ganz passend, dass Hermes sein Vater zumindest mal ist und dann er einen Halbbruder Daphnis hat.
Passt vielleicht auch von Charaktereigenschaften.
Ach genau, was ich vergessen habe, eine Ziege wird auch mal als seine Mutter genannt.
Okay. Ja, die schrecken von nichts zurück, klar. Die,
nee. Okay. Charaktereigenschaften, wollüstig, dauergeil. Eigentlich ist er ja der Hirtengott, der eben auch aufpasst und eben für die Natur steht. Aber gleichzeitig ist auch sehr leicht reizbar. Und daher kommt, jetzt kommen wir auf den Begriff zurück, jetzt haben wir einen langen Bogen gemacht. Oder in diesem antiken Arkadien stellte man sich das so vor, dass eben in der Mittagshitze, wenn dann die Herden ruhen und auch der Hirte unter einem Baum im Schatten sein Mittagsschläfchen macht, die Siesta, dann und auf einmal plötzliche Angst, also plötzliche Panik die Herden überfällt, das ist eine Reaktion des Pan, der mit irgendwas unzufrieden ist.
Okay.
Und dann scheucht er diese Herden, die er eigentlich behirten soll und will, dann auseinander und erregt sozusagen genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich
soll.
Ja.
Aber was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, Pan heißt ja alles irgendwie.
Also das griechische Wort Pan heißt alles, genau.
Also der Typ heißt einfach alles eigentlich so. Weil die Panik ist einfach nur von Pan kommen. Die Panik hat mit allem
zu tun. Nein, die ist nicht. Nur die Eigenschaft des Gottes Pan. Oder der Effekt des Gottes Pan.
Okay.
Ja.
Und ich erinnere mich irgendwie, ich weiß auch nicht, gibt's da auch nicht, vielleicht täusche ich mich, aber weil der ist ja auch Musiker.
Also genau, der hat ja diese Syrinx, die Flöte.
Und da gibt es auch irgendwelche Wettstreite mit irgendwelchen...
Ja, er fordert... Apollon wird auch als sein Vater genannt. Er hat einen Wettstreit mit dem Apollon.
Ja, das ist irgendwie was, wo ich irgendwie...
Und da kriegt dann der Apollon, also der Apollon spielt eine Lyra oder eine Leier.
Die er von der Hermes abkauft hat, doch, oder?
Ja, genau.
Diese Schildkrötenpanzer.
Und wenn dann der Hermes der Vater wäre dann doch wieder irgendwie beides von Hermes. Aber ja, es ist verzwickt. Und... Der Apollon gewinnt diesen Wettstreit.
Ja, klar.
Pan unterliegt, die Flöte ist nicht so toll wie die Leier. Und auch aus dem Grund übrigens, weil man, wenn man Flöte spielt, nicht parallel singen kann. Das war für die griechischen Epiker und Dichter sehr wichtig, dass man eben nebenher noch Verse rezitieren konnte.
Also es gibt zumindest so Typen, die können nebenher Beatboxen, das ist ganz geil.
Ja, das stimmt, das ist krass, ja.
Hast du es mal gesehen, außer gibt es super.
Ja, aber das ist ein Ausnahmetalent. Aber ja, okay, die gibt's. Ja. Okay, vielleicht, wenn ein Beatboxer noch mitgemacht hätte bei dem Wettstreit, wäre es unentschieden gelaufen. Und dann gibt es noch die Version, dass ein König Midas...
Warte mal, den kenne ich auch.
Ja, warum kennst du den?
Ist das der mit dem Gold? Welcher ist das, der das will, dass
das... Das ist Krösus.
Ah, okay. Woher ist Midas? Den hat man den schon mal?
Nee, den hatten wir, glaube ich, noch nicht.
Aber
Midas kommt auch aus dieser Region, wo König Krösus,
also
aus dem heutigen Kleinasien, kommt der her. Der sagt dann eben, nee, halt, ich fand aber eigentlich den Pan besser.
Ach, stimmt.
Und da ist der Apollon dann so erzürnt, dass er ihm auch wieder, übrigens sehr interessant, dass wir bei Pan und dieser Naturgottheit immer Tiergestalten mit drin haben. Apollon verzaubert dann den König Midas, weil der seinen Sieg in Zweifel gestellt hat als Rache und macht ihm Eselsohren.
Jetzt Moment mal, genau. Und jetzt, da kommt jetzt noch irgendwas, die Geschichte geht irgendwie weiter mit, die endet mit Binsenweisheit.
Das weiß ich nicht, also ich kann dir erzählen, wie es weitergeht.
Genau, und dann erzähle ich das mit der Binsenweisheit, glaube ich. Weil ich hab das schon mal gelesen, ja.
Ja, also König Midas ist da natürlich nicht erfreut und will auch nicht, dass dieses Gerücht sich verbreitet. Er zieht sich so einen Hut auf, so eine Kappe, um seine Ohren zu verstecken. Und dann gibt es zwei Varianten. Einmal gräbt dann Loch oder einmal flüstert er es in so ein Schilfrohr quasi,
ja, genau,
wieder, in so ein Stroh rein. Und da entweder das Loch oder in das Schilf flüstert er, König Midas hat Eselsohren.
Genau.
Und dann will er es da drin vergraben und verstecken, dass das Gerücht sich nicht weiter verbreitet.
Und da kommt es wieder Binsenweisheit. Weil das ist dann dieses Schilf.
Ja.
Das sind quasi die Binsen, die du dann irgendwie zusammenbindest. Und dann, was weiß ich, das Wort Binsen kenne ich jetzt auch nicht, aber die Binsenweisheit kommt von der Geschichte, dass er es irgendwie nicht erhält. Also, nicht aus, das quasi nicht weiterzugeben, man muss es dann in dieses Loch reinbrüllen oder sowas.
Beziehungsweise das Schilfrohr weiß es dann.
Ja, genau.
Das hat die Weisheit, die eben andere nicht haben.
Ja, und, ach so, auf jeden Fall, er muss es irgendjemandem sagen. Deswegen schreit er das da rein.
Ja.
Und behält er dann die Eselsohren für immer, oder?
Ich gehe davon aus,
okay.
Kann er nicht mehr rückgängig machen. Also der Pan ist ein sehr vielfältiger Gott, könnte man sagen. Panik. Ja, er ist schon ein Gott. Er ist übrigens interessanterweise ein Gott, der in der historisch fassbaren Zeit auftritt. Und zwar gleich zweimal. Einmal im Zusammenhang mit der Schlacht bei Marathon. Da gab es nämlich nicht nur einen Läufer, der den Sieg verkündet hat, sondern auch davor einen Läufer, der Verstärkung von den Spartanern holen sollte. Und da ist überliefert, dass der von Pan dann mittags auch auf irgendeiner Berghöhe auf einmal gestoppt wurde. Und der Pan dann gesagt hat, hier Athena, wieso verehrt ihr mich nicht genug? Und danach angeblich ein Pan-Kult in Athen eingeführt worden sei.
Okay.
Und die zweite Variante, die ist etwas später, unter dem Kaiser Tiberius, das ist der Nachfolger von Augustus. Also Tiberius ist ein römischer Kaiser und hat regiert ab 14 nach Christus und bis 37 nach Christus, also im ersten Jahrhundert nach Christus. Und da gibt es eine etwas merkwürdige Geschichte von einem Schiff, das von Griechenland nach Sizilien gefahren ist. Und bei irgendeiner Insel hat es eine Windstille überfallen. Und dann hätte der Steuermann, angeblich ein Ägypter, gehört, dass eine Stimme vom Ufer geschrien hätte, die er nicht lokalisieren konnte. Der große Gott Pan ist tot. Und er solle das doch bei Pa-Doles, glaube ich, heißt es, ein Ort, den man auch nicht lokalisieren kann, dann wieder zurück ans Ufer schreien. Was er dann auch gemacht hat, und daraufhin sah er ein merkwürdiges Geräusch, so eine Art Trauergesang, aber auch Weinen und Wispern erschienen. Und es hat anscheinend den Kaiser Tiberius so interessiert, oder als er von diesem Gerücht, diesem Märchen gehört hat, dass zum Teil auch seine Hofgelehrten versucht haben, das zu interpretieren. Also man könnte eigentlich sagen, dass der Pan der einzige Gott ist, von dem wir wissen, dass er in der Antike gestorben ist.
Ja, nee, ich finde es auch.
Aber der große Gott Pan ist tot. Aber das hat doch schon wieder so ein bisschen was von so einem gruselschauerhaften Märchen.
Ne? Und wer hat das geschrieben oder wo steht das? Steht das wirklich bei irgendwelchen...
Das steht bei Plutarch, einem römisch-griechischen Biografen und Geschichtsschreiber.
Okay, und an was stirbt so ein Gott?
Ja, das weiß man nicht. Er soll einfach nur sagen, der große Gott Pan oder der Gott Pan ist tot.
Okay, weil mit den... Göttern, du hast mal gesagt, wie war das? Die brauchen eigentlich schon auch
Nektar und Ambrosia.
Das brauchen sie,
das sind so
unsterblich zu sein.
Genau, so Getränke. Aber das ist eher ganz am Anfang bei Homer in der Ilias.
Okay.
Da wird ja auch der Ares zum Beispiel mal verletzt und muss sich dann zurückziehen auf den Olymp. Später dann sind die Götter eigentlich nicht mehr verletzbar.
Okay. Aber ist nochmal zur Panik irgendwie. Also ich finde es mit dem Thema Angst schon ja ein bisschen interessant, weil wir verwenden es manchmal schon auch so leichtfertig so ein bisschen. Ja. So, wir sagen, ich habe Angst vor. Ja, ich habe eigentlich hat mir gar keine wirklich Angst. Also ich habe Angst, dass es nachher regnet. Als ob ich da wirklich davor Angst habe. Das heißt, ich befürchte, dass es wäre mir unrecht, aber das ist jetzt nicht wirklich eine Angst. Und vor was wir Angst haben? Wir haben Ängste vor, dass meine Lieblingsfußballmannschaft verliert oder sowas. Und das ist ja eigentlich alles und schon Quatsch. Und deswegen mit der Macht. Und deswegen finde ich, dass eigentlich dann Greta schon ein bisschen uns Menschen nicht zutraut. Also ich finde immer ein Don't Panic. Also ja. Ich muss überlegen, ob ich mal irgendwie panisch bin eigentlich. Ich kenne Panik so, wenn ich irgendwie demnächst los muss und dann merke ich, dass irgendwas fehlt, was ich unbedingt brauche, aber mein Zug fährt. Dann ist es so ein panischer Zustand. So. Ich habe eigentlich, wo ist jetzt mein Hausschlüssel oder sowas? Also das kommt mir jetzt bei mir nicht vor, aber so von der Art, ich musste doch da noch, wenn ich jetzt zum Auftritt gehe und ich merke kurz, bevor ich losgehe, wo ist mein Posaunenmundstück? Das kommt jetzt auch nicht vor, aber habe ich alle Noten und dann werde ich so ein bisschen, das ähnelt
also ich in glaub, meinem so ein Alltag. Kurz, so ein, oder man würde dann vielleicht eher Schock sagen, so einen kleinen Schockmoment, den kennt jeder. Oder wo ist mein Geldbeutel? Oh Gott.
Ja, genau. Und das hast du dann ganz kurz. Ja. Aber so als gesellschaftliches.
Ich glaube, Panik Phänomen, ist aber etwas länger. Dauert dann schon 10 bis 30 Minuten.
Ja, also
bei so ein Panik, richtiger Panikzustand.
Ich weiß ja, bei was es ist, also von der genauen Definition. Aber es gibt schon einen Zustand, wo du dann auch. Dein Herz schlägt danach noch. Also du hast jetzt gedacht, oh Gott, wo ist das? Und dann musst du erstmal runterkommen und dein Herz schlägt noch 5 Minuten lang, weil du jetzt gerade irgendwie gedacht hast, keine Ahnung, es ist jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Und dann brauchst du da Zeit, um runterzukommen. Aber ich habe übrigens auch noch, war das jetzt vor kurzem auch irgendwas, vielleicht auch noch eine Überschrift gelesen, dass da stand auch so, dass es eigentlich ein bisschen demokratiefeindlich ist, letzten Endes, Angst. Mhm. Und dass wir sollten einfach alle, man muss halt mutig sein und eine Demokratie braucht immer Mut. Das ist eigentlich das Gegenteil oft so. Also Panik ist vielleicht nicht das Gegenteil von Mut, aber Angst ist es schon. Und Mut, also Demokratie erfordert auf jeden Fall viel Mut, einfach auch über
seine Meinung zu sagen.
Ja, einfach auch schon in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen. Es muss ja nicht im Staat sein. Einfach, dass du auch einfach jetzt sagst, hey, ich möchte jetzt mal kurz darüber reden und anstatt irgendwas tot zu schweigen oder ich bin halt der Chef, der sagt, machen wir es so. Das ist ja immer das Gegenteil von Angst. Und ja, ich meine, ich kenne Angst schon auch noch so, man hat Angst.
Also irgendwo. Man hat dann ja Angst vor dem Chef und der Chef hat sicherlich auch Angst, wenn er nicht so autoritär herrschen würde, dann würde er gestürzt werden. Ich glaube schon, dass da auch immer, nochmal, ich glaube, dass in jedem Machtverhältnis Angst eine Rolle
spielt. Auf beiden Seiten.
Ja, in der Demokratie ist natürlich Angst ab einem gewissen Zustand, wenn es zu viel wird, zersetzend, weil dann normale Diskussionen, von denen Demokratie lebt, nicht mehr möglich sind. Wenn alle nur noch Angst haben, dann kann man nicht mehr normal miteinander reden, dann wird auch die Demokratie nicht
mehr lange bestehen. Ja, ich finde es eigentlich schon auch zum Beispiel, es ist, warum habe ich da vor kurzem drüber nachgedacht? Also es gibt ja auch die Angst quasi, was Falsches zu sagen und ich finde es schon auch wichtig. Also ich meine, wir hatten es auch schon mal davon,
dass. Das ist vielleicht auch aber so ein bisschen Scham, die da mit reinspielt.
Ja, oder nicht, dass einem was belangt wird, dass wenn man jetzt irgendwas sagt, so sich politisch so ganz falsch ausdrückt.
Ja,
so
ja von rechtskonservativer Seite wird ja zurzeit diese Brandmauer ganz stark kritisiert. Man dürfe ja nichts mehr sagen. Das, was die AfD ja eh schon die ganze Zeit macht. Sie dürfe ja nichts sagen, aber in jedem zweiten Interview treten sie dann trotzdem auf und man liest ständig was über sie. Und jetzt wird ja diese Brandmauer als Denkmauer diffamiert, dass man eben auch nicht mehr mit Rechten reden dürfe. Fragt sich, über was will man mit denen reden, aber okay, wenn man es unbedingt nötig hat, weil man angeblich mit ihnen regieren muss. Also da wird ja auch diese Angst vor, Gott, wenn ich jetzt mit einem Rechten rede, dann werde ich gleich in die rechte Ecke gestellt.
Ja, aber für mich ist schon auch so, dass also ich finde das Blöde, das Bedauerliche ist, dass es ja immer so 1% schon was dran ist. Also wenn gar nichts dran wäre, wird man auch nicht so viel drüber reden. Und ich kenne das ja auch so, dieses mit gerade mit politisch korrekt sich ausdrücken. Also ich achte da schon viel mehr drauf wie früher und teilweise.
Das stimmt, ja, aber wenn ich daran kein Interesse habe, dann habe ich anscheinend mehr Interesse dran, mit Rechten zu reden. oder mit der AfD. Also ja, das so, kommt schon noch okay. aus der inneren Einstellung heraus. Bin ich jetzt tendenziell für oder gegen diese Brandmauer?
Ja, ja, bei der Brandmauer, also ich denke gerade eher an so diese ganze so Gender-Sachen und so weiter. Und ich finde es alles, ich finde es voll wichtig, aber ich habe quasi manchmal auch schon Angst gehabt, dass ich jetzt irgendwie was falsch sage. Also ich habe einmal vor so ganz vielen Schülern reden müssen und habe ich dann voll drauf geachtet, dass ich jetzt immer so, ich hatte echt quasi schon fast Angst, dass ich jetzt außer Sane sage Musiker statt MusikerInnen oder Musikerinnen und Musiker oder Musizierende. Und ich hatte quasi fast schon so eine Angst da.
Es gibt sicherlich Kreise, wo einem da wirklich dann Kontra gegeben wird. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt
nicht so erlebt. Ich finde das alles.
Ich habe es noch nie erlebt, dass mich jemand kritisiert hat, ja, weil ich nicht Menschen und Menschinnen gesagt hätte oder
was. Genau. Ich finde bei dem Thema übrigens, ich finde das völlig in Ordnung, da jemand darauf hinzuweisen, so hey, das ist übrigens, du musst da aufpassen in deiner Wortwahl, aber es ist halt sehr schwierig, das jemanden darauf hinzuweisen, ohne dabei moralisch überlegen oder moralistisch zu wirken. Und diese Kunst, das wäre halt genial, wenn wir das könnten, dass ich zu dir sage, so, hey, übrigens, es ist nicht schlimm, dass du das jetzt gesagt hast, aber du solltest mit dieser Wortwahl aufpassen. Das fände ich super. Aber meistens ist es, also mir kam es schon manchmal so vor, dass dann jemand schon, wie er spricht, dadurch sich auf einen moralisch höheren Streppe stellen will und da werde ich halt wütend. Ich mag es gar nicht, wenn jemand sich moralisch überlegen fühlt. Da werde ich richtig wütend und da verstehe ich dann auch gewisse Menschen, die ich kenne, die dann sagen so, das ist so diese Klugscheißer und was weiß ich was. Das kann ich da schon verstehen.
Ich kann das schon und auch nachvollziehen, psychologisch. Natürlich. Ich finde halt nur, das sind irgendwie diffuse Ängste. Ja, zu sagen, ich darf ja nicht mehr sagen, was ich eigentlich will.
Ja, das ist eigentlich
und gleichzeitig werden Ängste von anderen Menschen ignoriert. Die tatsächlich nicht offen aussprechen können, zum Beispiel, ich bin schwul.
Ja, ja, genau, weil ich Angst habe, dass dann,
Weil sie ganz konkret Angst haben vor Repressionen gesellschaftlichen.
Ja, ja,
auf jeden Fall. Ich darf ja nicht mehr Witze über Frauen machen oder so. Also das sind dann so, Ängste, die auch ein Stück weit paranoid werden. Aber ich will jetzt da gar nicht zu viele andere Begriffe mit reinbringen.
Aber ich finde nur,
ich wollte aber nochmal auf den das mit der Macht und der Angst zurückkommen, weil du hast es vorher schon angesprochen. Der Pan war, also diese Figur, das äußerliche Aussehen von Pan ist das Vorbild für den Teufel, den christlichen Teufel. Das entwickelt sich dann irgendwann so raus, spätestens bei Augustinus, diesem Kirchenheiligen aus der Spätantike, der eben immer mehr den Teufel als Gegner von Gott oder von Jesus auch in den Mittelpunkt stellt, als so gefallenen Engel. Und die Macht der Kirche im Mittelalter oder auch in der Neuzeit basiert ja zu einem Großteil natürlich auf der schon auch Angst vor Gott, wobei Gott auch Gnade gewähren kann und auch Gutes bringt und man in den Himmel kommen kann, aber auch auf der Angst vor dem Teufel. Und der ist ja ganz zentral.
Aber
der Teufel ist ja ganz zentral als Gegenspieler zu Jesus und zu Gott. Wenn es den nicht gäbe oder wenn es nicht so Dämonen gäbe, dann hätte die Kirche nie diese Macht aufbauen können, die sie hatte. Aktuelles Beispiel, Trump spricht immer von Witch Hunt, Hexenjagd. Die Hexen wurden auch immer als Konkubinen des Teufels, als Verbündete des Teufels ausgegeben. Und da ist dann auch so eine irrationale Angst auf einmal da. Die sind für alles verantwortlich. Da hat es uns letztes Jahr die Ernte verhagelt. Jetzt ist irgendwie im Brunnen eine tote Katze gefunden worden. Wir können das Wasser nicht trinken. Und dann muss es die Hexe gewesen sein. Und natürlich muss die mit dem Teufel im Bunde stecken. Und dieses Bild vom Teufel mit den Hörnern, wie auch immer, wird dann oft auch mit Flügeln dargestellt, so in der Neuzeit, aber eben so mit tierischen Elementen. Das hat dann eben was von dieser Schauerromantik, die dann auch im...
Schauerromantik.
Ja, man nennt es tatsächlich so, im 19. Jahrhundert in diese Romane eingeht. Zum Beispiel Edgar Allan Poe, der beschreibt dann immer so Monsterwesen oder dann die ganzen Vampirgeschichten, die man dann kennt. Graf Dracula.
Das ist das, was ich vorhin erzählt habe, mit dieser... diese wie hieß das denn mal? Dark Romantasy.
Genau, die Dark Romantasy.
Das
ist dann die Fortführung davon.
Das, was heutzutage scheinbar gelesen wird von jungen Menschen.
Also irgendwie scheint sich dieses tierische Äußere von dem Pan ganz gut geeignet zu haben, um so einen Fürst der Unterwelt, einen dunklen Fürsten der Unterwelt zu erschaffen, der dann wiederum so eine Art Dämonenherde um sich hat.
Ja, das ist natürlich, braucht man den. Also ich habe eher gedacht, man hat Angst, dass man nicht in den Himmel kommt oder sowas. Aber man braucht natürlich einen, das ist, hat man ja schon mal über, wo wir über Helden geredet haben, dass ein Held ist immer nur so gut wie sein Gegenspieler und was und einen guten.
Genau.
Und das ist schon echt mega paradox irgendwie so, dass es funktioniert nicht eine Welt nur mit Jesus. Wir brauchen den Teufel, sonst ist es ja sinnlos. Und was ich eigentlich ganz geil finde, weil...
Das ist ja dann auch wieder kein Monotheismus, streng genommen.
Ah ja, okay. Und es ist auch wieder, Taoismus sagt man ja, wir brauchen erst dann ein Wort für Moral, wenn die Moral eigentlich schon weg ist.
Ja.
Und sonst bräuchte man das gar nicht so. Und ich weiß nicht mehr, wo es steht, aber so erst als das Tao verloren ging, hat man, als man sich vom Tao abgewandt hat, kamen dann die Moralisten. Und im Prinzip ist es so, wir brauchen, Jesus braucht man nur, wenn es einen Teufel gibt eigentlich. So, wenn alles okay ist, brauchst du ihn dann nicht so. Das ist, ist ein bisschen wie, kennst du das? Bei Roadrunner und Coyote, da gibt es eine Szene oder eine Folge, wo er ihn fängt. Der Coyote fängt den Roadrunner.
Kenne ich jetzt nicht.
Ich weiß nicht, ob das aus dem Original ist, aber der fängt den und isst den dann und freut sich. Und danach wird er depressiv und wird Alkoholiker.
Weil er nichts mehr zu tun
hat. Ja, er hat nichts mehr zu tun. Er braucht
Angst vor der Leere.
Er braucht diesen Gegenspieler. Ja. Braucht er sonst, weil er sich auch definiert. Manche Leute definieren sich ja bloß über das Gegenteil. So. Ja. Und das ist,
übrigens ist das interessant, du hast gerade die Moral angesprochen. Und tatsächlich, der Pan in der antiken Mythologie hat keine moralischen Werte. Zumindest steht er für keine. Also er ist weder irgendwie jemand, der Gehorsam einfordert, er ist noch jemand, der für die Geburt steht oder so und einfach die
steht Frauen vor Ralligkeit.
Ja, für so eine Naturkraft, die eben, oder so eine kleinere Naturkraft eher gesagt, die ein bisschen unberechenbar ist, und vielleicht hat er sich deswegen so gut geeignet, oder diese Figur, um dann adaptiert zu werden und ihm dann ganz viele schlechte Eigenschaften aufzuladen und zum christlichen Teufel zu werden.
Ich weiß schon komisch, warum es den braucht.
Finde ich nicht. Ist ganz klar, warum es einen Teufel braucht.
Nee, warum es einen Pan braucht.
Ja, ich glaube, das ist auch so, also Naturgottheiten gibt es ja, unzählige, eben. Die Natur ist ja eh aufgeteilt. Und viele Götter haben dann ihre Eigenschaften später auch in Berufskollegen abgegeben. Und ich glaube, der Pan ist einfach einer, den gab es ja schon lange. Das war wahrscheinlich ein lokaler Kult in Arkadien. Und irgendwie hat er sich halt gehalten.
Okay.
Vielleicht war er auch witzig oder die Mythen haben denen gefallen. Er ist ja auch nicht im Olymp, also er ist ja kein
Gott
des Olymps.
Ja, genau, eben gefragt.
Ja.
Gut, aber also wie gesagt, nicht, dass ich Angst hätte, dass ich verhungere, aber wenn wir alles gesagt haben.
Haben wir alles gesagt, ja.
Über Tiergestalten. Über Pan, ich...
Gut, ja, dann...
Ich habe mein Meister-Yoda-Zitat gebracht, deswegen bin ich zufrieden.
Adorno kam heute nicht vor, schade.
Ja, ich hätte auch überhaupt keine Angst, dass ich daran nicht denke, das Meister-Yoda-Zitat zu bringen, sondern das passt ja eh.
Sehr gut.
Auch ein großer Philosoph.
Okay, also wir schreiten zum Kochen über und wir machen gefüllte Zucchini und dazu Couscous-Bratlinge.
Crazy.
Und dann gucken wir mal, wie das schmeckt. Und wenn wir ganz viel Lust haben, können wir noch eine Pastinakencreme dazu machen.
Ich habe schon gedacht, Tzatziki, das wäre typisch.
Heute nicht.